Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Abzucht. Die Abzucht, das ist eigentlich so ein kleiner, gemütlicher Bach, der fließt durch Goslar. Ganz ruhig und gemächlich, eher so die Kategorie entspannter Bach. Jetzt hat es ja in den letzten Tagen dermaßen geschüttet und da ist nichts mehr mit Entspannung, auch nicht bei der Abzucht, diesem kleinen süßen Bächlein. Denn aus diesem Bach ist ein wirklich reißender Fluss geworden. Das ist kaum wiederzuerkennen. Ich habe eben noch mal ein paar Videos gesehen bei Twitter. Das ist schon erschreckend, muss man einfach sagen. Die Goslarer Innenstadt ist ja überschwemmt und ob sich die Lage entspannen wird in den nächsten Tagen oder ob noch mehr Regen runterkommt, da sprechen wir gleich drüber hier in der Redaktionskonferenz. Auch heute Abend wieder bei mir Verena von Kaltz.
Hallo.
Grüße dich und mein Name ist Sonja Meschkat.
Deutschlandfunk Nova.
5,5 Jahre Haft für den Islamisten Sven Lau, so hat das Oberlandesgericht Düsseldorf heute entschieden. Sven Lau ist schuldig gesprochen worden, weil er von Deutschland aus die islamistische Terrormiliz Jamwa in Syrien unterstützt haben soll. Unser Reporter Moritz Küpper hat für uns den Prozess verfolgt. Moritz, wie haben die Richter denn ihr Urteil begründet?
Also der Vorsitzende Richter Frank Schreiber, der hat in seiner Urteilsbegründung danach auch, aber vorher natürlich in der Bekanntgabe seines Urteils, war da sehr selbstsicher, hat er sich dort präsentiert. Sven Lau selber hatte ja während der gesamten 53 Verhandlungstage, also das Ganze läuft ja auch schon 11 Monate hier vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf, diese Vorwürfe ja immer wieder bestritten. Er hat gesagt, das Gericht sieht alle Vorwürfe als erwiesen an. Und Andreas Wittek, der Gerichtssprecher, hat das später auch nochmal so zusammengefasst.
Der Senat hat den Angeklagten wegen der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung in 4 Fällen verurteilt. Einerseits soll er 2 gewaltbereiten Dschihadisten den Weg und die Ausreise nach Syrien ermöglicht haben. Er soll Bargeld selber nach Syrien verbracht haben und darüber hinaus auch Nachtsichtgeräte nach Syrien bringen lassen bzw. deren Verfügbarkeit dort sichergestellt haben.
Und all das hat das Gericht sozusagen über die Befragung von insgesamt 38 Zeugen, aber eben auch die Auswertung von Mobiltelefonen, von anderen schriftlichen Material sozusagen zutage gefördert. Es klang gerade schon an, 2 Männer soll er, in Deutschland lebende Männer soll er eben rekrutiert haben. Ansonsten hat er eben 250 Euro, das ist das Bargeld, was Gerichtssprecher Andreas Wittek gerade eben meinte, und eben Nachtsichtsgeräte im Wert von 1.440 Euro nach Syrien gebracht haben. Und all das sah das Gericht als bestätigt an und hat ihn deshalb zu diesen 5,5 Jahren verurteilt. Im Übrigen ist das Gericht damit unter der geforderten Strafmaß von der Bundesanwaltschaft geblieben. Die hatten 6,5 Jahre gefordert. Allerdings, beide Seiten können ja hier auch noch Berufung einlegen. Insofern muss man sehen, ob das Urteil dann überhaupt rechtskräftig wird.
Wie ist denn Sven Lau eigentlich aufgetreten während dieses Prozesses und heute während der Urteilsverkündung?
Naja, heute gerade eben, da saß er da stoisch mit verschränkten Armen. Er trug ein schwarzes Hemd, den üblichen Bart, den man ja auch schon aus den Bildern kennt. Fast schon teilnahmslos wirkte er da auf mich. Und das ist im Übrigen ganz konträr zu seinem Auftritt vor einer Woche, als er ja vor Gericht in Tränen ausgebrochen ist, indem er beklagt hat, er fühle sich schlecht durch die Polizei behandelt, indem er sagt, er bitte darum, dass man zu berücksichtigen habe, dass er seine Familie, seine Frau, seine Kinder vermisse. Das wirkte übrigens wie manche Sachen heute auch ganz grotesk, denn der Vorsitzende Richter führte in seiner Urteilsbegründung oder in seinen Anmerkungen zum Urteil eben auch aus, dass dieses Bild von Sven Lau, also dieser tränenüberströmte Mann, der sich da vergangene Woche präsentiert hat, eigentlich überhaupt nichts mit den Fakten zu tun habe, denn er berichtete davon, dass Lau beispielsweise versucht habe, über Schreiben illegal aus dem Gefängnis heraus Kontakt aufzunehmen, dass es ein illegal eingeschmuggeltes Telefon gab, ein Mobiltelefon, mit dem er, und das ist jetzt ein Zitat, stundenlange flirtive Telefonate in der Nacht geführt habe mit einer 19-Jährigen. Also insofern ist der Haftbefehl heute auch aufrecht erhalten geblieben. Es bestehe auch Fluchtgefahr, so der Richter.
Welche Rolle hat denn Sven Lau überhaupt gespielt in der deutschen Salafisten-Szene oder spielt sie vielleicht immer noch?
Ja, man könnte fast sogar sagen, er spielt sie immer noch, denn er hat sich ein Stück weit, finde ich, so als Märtyrer da inszeniert. Das ist jetzt ein großes Wort, das trifft es vielleicht auch nicht ganz, aber im Gefängnis, also heute bei der Urteilsverkündung, da saßen auch viele seiner ja wohl Unterstützer zusammen. Sven Lau ist eines der bekanntesten Gesichter in diesem im Bereich. Es gibt da ja verschiedene sehr öffentlichkeitswirksame Aktionen, also mit seinem Netzwerk Einladung zum Paradies hatte bis zum Jahr 2011 immer wieder junge Menschen in Mönchengladbach, da kommt er ja her, für den Salafismus angeworben, war dann auch Teil dieses Koran-Verteilnetzwerkes LIS und sorgte vor allem im Jahr 2014 für Empörung, als er da in Wuppertal mit anderen jungen Männern als Scharia-Polizei so mit Westen rumlief und eben Menschen davon abhalten wollte, in Spielcasinos etc. zu gehen. NRWs Innenminister Herbert Reul, das vielleicht auch nochmal so zur Einordnung, der hat das Urteil heute begrüßt. Er sagte, Lau gehört zu den bekanntesten geistigen Brandstiftern der extremistischen Salafisten-Szene. Und mit dieser dann doch deutlichen Haftstrafe sende der Rechtsstaat eben ein Signal, und zwar Unterstützer des islamistischen Terrors, die gehörten hinter Gitter.
Der Islamist Sven Lau ist heute zu 5,5 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann noch Berufung eingelegt werden. Infos dazu von Moritz Küpper, und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ehrlichkeit rules. Und ich bin sehr begeistert von dieser Geschichte, die heute offenbar passiert ist, und zwar in Köln. Stichwort Ehrlichkeit. Ein Typ hat nämlich einen Stoffbeutel gefunden, und zwar mit 2000 Euro drin. Und was hat der Mann gemacht? Nein, er hat den Stoffbeutel mit den 2000 Euro nicht einfach so mit nach Hause genommen, sondern er hat ihn direkt zur Polizei gebracht. Es gibt doch noch ehrliche Menschen. Verena von Keitz, bitte, du hast jetzt die ganze Geschichte.
Ja, genau. Heute Morgen in Köln auf der Straße lag der Beutel. Der Mann hat ihn gefunden, und da waren dann eben nicht nur 2000 Euro in bar drin, sondern auch noch ein teures Smartphone und Ausweispapiere. Und das alles zusammen hat er dann mal eben schnell zur Polizei gebracht.
Gut, das ist ja ganz praktisch, dass der Ausweis da drin gelegen hat zusätzlich noch. Das hat doch wahrscheinlich den Besitzer total gefreut, oder?
Ja, allerdings, es könnte man meinen, aber der hat sich anscheinend bis jetzt noch nicht zurückgemeldet. Die Polizei konnte ihn nicht erreichen. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen 25 Jahre alten Mann aus den Niederlanden. Aber ich sag mal, also wenn er davon erfährt, dann wird er sich sicherlich freuen.
Davon gehe ich auch aus. Wie sieht es aus mit Finderlohn? Würde ich sagen, sollte der Typ ja eigentlich bekommen für seine Ehrlichkeit.
Ja, ich habe das eben nochmal nachgelesen. Die Höhe des Finderlohns ist gesetzlich festgelegt, also auch wann du einen bekommst. Und zwar ist es so, für bis zu einem Wert von 500 Euro kriegst du 5%. Und auf den Betrag, der über 500 Euro liegt, dann noch 3%. Ich habe das mal ausgerechnet, bei 2000 Euro wären das dann zusammen 70 Euro, die dem Mann zustehen würden. Aber auch nur deshalb, weil er den Beutel auf der Straße gefunden hat. Wenn du, das wusste ich übrigens auch nicht, so einen Fund nämlich machst in einem öffentlichen Verkehrsmittel, also im Bus oder in der Bahn oder auch in einer öffentlichen Behörde, dann kriegst du nur die Hälfte vom Finderlohn. Aber ich würde mal sagen, vielleicht jemand, der so ehrlich ist, dass er diesen ganzen Beutel schön zur Polizei trägt, der will vielleicht auch gar keinen Finderlohn haben, sondern sieht das Ganze als Ehrensache.
Entweder das oder ich als diejenige, die das Geld verloren hätte. Ich glaube, ich würde mich einfach so tierisch freuen. Ich würde ihm einfach 10%, 200 Euro geben. Und
kann man auch machen.
Soll er auch was davon haben. Ist doch super. Also, Ehrlichkeit rules. Ein Mann hat in Köln 2000 Euro gefunden in einem Stoffbeutel auf der Straße. Ein Smartphone ist auch noch drin gewesen. Und er hat die ganze Sache zur Polizei gebracht. Finden wir supi.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Egal, wie eng man nun miteinander verbandelt gewesen ist, beim Geld hört die Freundschaft auf. Da denkt dann jeder nur noch an sich. Daimler und BMW, die sollen ja offenbar mit anderen Herstellern zusammen, mit anderen Automobilherstellern eine Art Kartell gebildet und geheime Absprachen getroffen haben, unter anderem eben über Autos, Preise und die Kosten. Falls das tatsächlich stimmen sollte, drohen Strafen in Milliardenhöhe. Und denen kann eben nur das Unternehmen entgehen, das sich zuerst selbst anzeigt. Heute ist unter anderem bei VW der Aufsichtsrat zusammengekommen. Der Konzern selber sagt gerade gar nichts zum Thema. Trotzdem wollen wir natürlich wissen, was passiert denn eigentlich gerade bei den deutschen Autobauern? Ich habe nachgefragt bei Silke Hahner aus unserer Wirtschaftsredaktion. Also, was kann der Aufsichtsrat jetzt machen oder was wird er vielleicht tun?
Also ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall den Vorständen ordentlich den Kopf waschen. Also nach allem, was man hörte, waren die not amused darüber, dass sie nichts davon wussten, dass Volkswagen bei den Wettbewerbsbehörden Unterlagen eingereicht hat, die eben eventuell darauf hinweisen, dass da über Jahre ein Kartell bestanden hat. Und ich denke mal, dass die Aufsichtsräte ihre Kollegen da ja ordentlich rannehmen. Aber mit Entlassung würde ich jetzt nicht rechnen. Dafür ist die Krise viel zu akut. Dafür ist man viel zu sehr angewiesen auf die erfahrenen Manager. Was auch immer da jetzt hinter den Türen in Wolfsburg passiert, wir werden es aber auf jeden Fall nicht erfahren, denn für Aufsichtsräte gilt eine Verschwiegenheitspflicht. Also die dürfen gar nicht erzählen, was da passiert ist. Und wenn VW wirklich als Kronzeuge agieren will, wie sich das ja abzuzeichnen scheint für die Wettbewerbsbehörden, dann dürfen sie erst recht nicht sagen, weil dann würden sie ihren Strafnachlass, den möglichen, aufs Spiel setzen.
Die EU ermittelt ja jetzt, wenn wir schon von Strafe sprechen, also wie hoch könnte die ausfallen?
Also bei wettbewerbsrechtlichen Sachen kann die Kommission eine Strafe festlegen, die bei 10% des Jahresumsatzes liegt. Umsatz, nicht Gewinn. Und bezogen auf das Jahr, in dem die Strafe also erlassen wird. Letztes Jahr zum Beispiel hatte VW einen Umsatz von mehr als 200 Milliarden Euro. Daimler von mehr als 150 Milliarden Euro und BMW von fast 95 Milliarden Euro. Und wenn man davon jetzt mal 10% nimmt, dann ist man da schnell im Milliardenbereich.
Milliardenbereich, genau. Da kommt dann einiges zusammen. Jetzt gab es ja heute auch noch die Meldung, dass BMW angeblich gerade auf Daimler überhaupt nicht gut zu sprechen sein soll. Da geht es offenbar um Befindlichkeiten. Woher kommen die jetzt? Weil wenn wir jetzt davon ausgehen, dass mit den Kartellvorwürfen stimmt, scheinen die ja vorher sehr gut zusammengearbeitet zu haben. Also was ist da jetzt los?
Ja, das kann man sich wahrscheinlich so ein bisschen vorstellen wie bei guten Freunden, ne? Wenn man sich vertraut und dann findet man auf einmal raus, dass der andere hinterm Rücken gepetzt hat, da ist man sauer. Also so menschlich würde ich das jetzt mal darstellen. Die Süddeutsche Zeitung hat es ja berichtet auch, dass eben gemeinsame Projekte mit Daimler sogar auf den Prüfstand gestellt werden oder zumindest jetzt zurückgestellt werden. Dieses Premium-Segment, ne? Also die teuren Autos, die BMW und Daimler bauen, das ist ein sehr kleiner Markt und deswegen haben die zum Beispiel zusammen Teile eingekauft und die wollten auch zusammen E-Tankstellen bauen und das alles ruht jetzt gegebenenfalls. Weil wenn Daimler jetzt wirklich als Erster zu den Kartellbehörden gegangen ist und gesagt hat, hier haben wir uns vielleicht nicht ganz so richtig verhalten, prüft das mal, hier sind Unterlagen und viele Beweise, dann fühlen sich die Leute bei BMW natürlich auf den Schlips getreten, weil man ihnen nichts davon gesagt hat, also keine Warnung oder nichts. Sie sind wohl kalt davon erwischt worden. Ja, und auch Automanager sind eben Menschen, ne?
Ich würde gerne nochmal auf den Aufsichtsrat zu sprechen kommen. Also welchen Schuh muss der sich denn im Endeffekt jetzt anziehen? Also hat der vielleicht auch einfach versagt, weil er eben die Unternehmen nicht vernünftig kontrolliert hat? Wäre ja eigentlich der Job des Aufsichtsrats gewesen.
Ja, das ist so ein bisschen knifflig. Da sind sich auch die Experten nicht so ganz einig, weil einerseits ist der Aufsichtsrat halt für Strategie zuständig und der Vorstand für sogenannte operative Geschäft, also das Tagesgeschäft, kann man so sagen. Und der Vorstand hat auch die Pflicht, den Aufsichtsrat zu informieren. Deswegen ist der Aufsichtsrat jetzt, glaube ich, auch so angenervt, dass es eben nicht vorgekommen ist, weil eigentlich hat der Vorstand da Pflichten und die hat er eben eventuell verletzt. Auf der anderen Seite kann man jetzt natürlich davon ausgehen, dass vielleicht die Aufsichtsräte auch ihre Ohren und Fühler irgendwo im Konzern haben, dass die ein Netzwerk haben, zum Beispiel Arbeitnehmervertreter, also sitzen ja auch oft Gewerkschafter in den Aufsichtsräten. So, und wenn die jetzt was mitkriegen von ihren Kollegen, gerade von Kollegen, die vielleicht sensibilisiert sind für kartellrechtliche Fragen, dann würde ich schon sagen, müssten sie eigentlich mal nachfragen beim Vorstand und das Thema auf die Tagesordnung heben und dann auch so lange nachfragen, bis sie da eben befriedigende Antworten bekommen. Also es ist eine sehr schwierige Abwägungsfrage, so ganz eindeutig lässt es sich nicht sagen.
Die Aufsichtsräte von VW und Daimler haben sich heute getroffen zu Krisengesprächen, um über die Kartellvorwürfe zu sprechen. Und Silke Hane aus unserer Wirtschaftsredaktion hatte noch ein paar Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Hallo Wetter, du Otto. Was machst du eigentlich wieder für Sachen? Mann, also wirklich schlimme Waldbrände auf Korsika in Südfrankreich oder in Portugal. Ganze Dörfer mussten evakuiert werden, Touristen ihre Unterkünfte verlassen. Währenddessen bei uns Überflutung, weil es in den vergangenen Tagen so wahnsinnig viel geregnet hat. Der Landkreis Goslar hat Katastrophenalarm ausgerufen, die Innenstadt ist geflutet. 10 Kilometer weiter in Bad Harzburg sieht es ähnlich aus. Da, wo Straßen waren, fließt im Moment einfach nur noch Wasser. Ob es bald Entwarnung gibt oder ob noch mehr Regen runterkommt, darüber habe ich gesprochen mit Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst. Wie sieht's denn aktuell aus in Goslar? Da ist ja Katastrophenalarm. Müssen die Anwohner da jetzt noch mit mehr Regen rechnen?
Von oben kommt da nichts mehr. Meteorologisch sind die Niederschläge abgezogen. Verantwortlich für die Niederschläge ist ja das Tief Alfred, das aktuell über Polen liegt, über dem Norden Polens und nach Nordosten abzieht. Die letzten Regenfälle, die wir beobachten aktuell, die liegen in einem Streifen von Brandenburg bis zu den Alpen und die werden im Laufe der Nacht nach Osten abwandern, sodass also in Goslar, im Harz, im südlichen Niedersachsen, das ja sehr heftig betroffen wurde, auch Teile Sachsen-Anhalts sind ja sehr heftig betroffen worden, dass da nicht mehr oder nicht mehr viel vom Himmel kommt, betroffen sind da jetzt andere Gebiete.
Und welche sind das?
Das ist ein Streifen vom Osten Brandenburgs, vom südlichen Zipfel Vorpommerns, übers Erzgebirge bis zu den Alpen. Da fallen in der Nacht nochmal 20, 30 Liter in Staulagen, kann das auch noch mehr sein. Ja, wie viel es letzten Endes genau wird und vor allem, inwieweit das die Hochwassersituation beeinflusst, das hängt natürlich auch davon ab, wie viel ist da bisher gefallen in den Regionen. An den Alpen ist schon einiges zusammengekommen. Im östlichen Sachsen ist es bisher noch nicht so viel. Da muss man mal schauen, ob die Niederschläge denn tatsächlich dann Hochwasser zur Folge haben.
Also muss nicht sein, kann aber sein.
Kann sein, hängt immer ab von der Größe des Einzugsgebietes. Ist es ein Bachlauf, ist es ein größerer Fluss? Sind die Hänge steil? Läuft das Wasser schnell zusammen? Wie ist die Vegetation? Stehen da Bäume? Ist das eher landwirtschaftlich genutzt? Das sind alles Faktoren, die die Geschwindigkeit des Wasserabflusses beeinflussen und letzten Endes damit auch das Risiko für ein Hochwasser.
Dann lass uns nochmal auf die nächsten Tage gucken. Wenn ich dich richtig verstanden habe, richtig heftig regnen wird es nicht mehr in den nächsten Tagen. Also es ist insgesamt dann ein bisschen besser mit dem Wetter?
Genau so ist es. Ja, es bleibt zwar insgesamt wechselhaft, aber diese exorbitanten Mengen, die wir beobachtet haben, die kommen nicht mehr zusammen. Man darf ja nicht vergessen, wir haben Regionen, da sind 150 Liter gefallen, zum Beispiel am Harz. Die Station Seesen hat 48-stündig 161 Liter gemessen. Das ist um die Hälfte mehr, als normalerweise im ganzen Juli dort fällt. Und das ist natürlich was außergewöhnlich ist, was natürlich dann auch die entsprechende Hochwassersituation zur Folge hat. Und das, was in den nächsten Tagen kommt, das kann man in Anführungszeichen als normales mitteleuropäisches Sommerwetter bezeichnen. Da ziehen ein paar Schauer durch, da ist mal ein Gewitter dabei, aber die Regenmengen, die bewegen sich im einstelligen Bereich, wenn man über den Tag summiert. Da ist jetzt nichts Schlimmes mehr zu erwarten von den Mengen her, wobei man da immer vorsichtig sein muss. Denn wenn man eine aktuelle Hochwassersituation hat, dann können auch einige wenige Liter Regen durchaus die Situation nochmal verschärfen. Und so ist zu hoffen, dass die Regionen, die am stärksten jetzt gefährdet sind und am stärksten zu kämpfen haben mit dem Hochwasser, dass die auch in den kommenden Tagen möglichst wenig Niederschlag bekommen mögen.
Das ist ja schon mal gut zu wissen. Kein Starkregen und auch keine Unwetter mehr in den nächsten Tagen. Einsichten und Aussichten aufs Wetter von Martin Jonas vom Deutschen Wetterdienst.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Vielleicht steckt ja ein Masterplan dahinter, der lautet, oder die Frage, die vielmehr hinter dem Masterplan steht, lautet: Wie mache ich mich beliebt als Autohersteller bei Vegetariern und Veganern? Was könnte uns da einfallen? Naja, man könnte zum Beispiel anfangen, die Autositze nicht mehr mit Leder zu beziehen, sondern nur noch mit Kunstleder. Und genau das hat Tesla, eigentlich so der Hersteller für Elektroautos aus den USA, jetzt vor. Also echtes Leder wird gar nicht mehr angeboten bei denen, zumindest bei den zwei Modellen, die man online bestellen kann. Und das hat uns interessiert. Wir wollten mal wissen, was so dahinter steckt. Verena von Keitz hat uns das Ganze Thema nochmal recherchiert. Also Verena, fangen wir mal damit an. Warum machen die das? Wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen?
Das ist ganz spannend, denn bis vor 2 Jahren hatte Tesla gar keine Alternative zu Ledersitzen im Angebot. Aber dann hat ein Ehepaar aus Texas auf einer Aktionärsversammlung im Oktober 2015 den Antrag gestellt, dass Tesla auch bitteschön vegane Sitzbezüge anziehen solle. Tesla hat das dann aufgegriffen und die entwickelte Kunstledervariante ist offenbar so gut angekommen bei den Kunden, dass der Elektrowagenhersteller jetzt gesagt hat, das machen wir jetzt standardmäßig in den Modellen Tesla S und Tesla X. Da gibt es also gar keine Wahlmöglichkeit mehr zwischen Leder- und Textilbezug, sondern eben nur die vegane Variante. Das ist insofern bemerkenswert, weil die Automobilindustrie insgesamt eigentlich schon mehr und mehr in Richtung Leder im Chassis geht.
Und warum macht Tesla das jetzt anders?
Ja, dahinter steckt wahrscheinlich die Überlegung, dass die Kunden, die Elektroautos kaufen, insgesamt auch mehr so einen grünen Lebensstil pflegen, öfter auch Vegetarier sind und deswegen gerne mal auf das Leder im Auto verzichten.
Und Leder passt dann im Endeffekt nicht mehr zu dem nachhaltigen Lebensstil.
Genau, denn Leder ist ja in der Herstellung wirklich, du hast es schon gesagt, eine echte Umweltsau. Mhm. Das Gerben mit Chromsalzen ist zum Beispiel ein großes Problem. Die sind gesundheitsschädlich, wenn man mit ihnen in Kontakt kommt. Die Arbeiter in den Gerbereien, zum Beispiel in Bangladesch, Indien und China, die sind oft überhaupt nicht geschützt, wenn sie in diesen Becken stehen mit der Chromlauge. Das zeigen auch Recherchen zum Beispiel vom Südwind-Institut, das sich mit den Arbeitsbedingungen in Schwellen- und Entwicklungsländern beschäftigt. Und dazu kommt natürlich, dabei entstehen eben große Mengen giftiges Abwasser. Das wird oft dann auch noch ungeklärt in die Flüsse geleitet. Also eine ziemliche Umweltgeschichte.
Gut, aber ist denn dieses Kunstleder wirklich so viel besser als echtes Leder? Ach, also so vom Herstellungsprozess?
Ja, da kann man jetzt auch ein bisschen streiten. Das ist schwer zu sagen. Ich habe gerade keine Angaben gefunden, aus welchem Material die Bezüge sind, die Tesla jetzt verwendet. Kunstleder ist meist aus Mischgewebe auf Kunststoffbasis aufgebaut. Also die Bestandteile stammen aus der Erdölindustrie, sind ziemlich billig in der Herstellung. Und es werden bei der Verarbeitung dann auch Chemikalien und Lösungsmittel eingesetzt. Also das ist jetzt kein nachhaltiges Ökoprodukt. Es gibt aber auch in diesem Feld eine Entwicklung, weil natürlich Leute, die sozusagen Leder ersetzen wollen, dann nicht in die Falle tappen wollen, dass sie noch was Umweltschädlicheres irgendwie sich reinholen. Und da gibt es eben diese Entwicklung zum Beispiel, dass man auf nachwachsende Rohstoffe setzt. Zum Beispiel gibt es einen lederartigen Stoff, der aus Fasern von Ananasblättern hergestellt wird. Das gleiche gibt es auch mit Eukalyptusblättern. Und ein Startup in San Francisco arbeitet mit dem Myzel, also den Wurzelfasern von Pilzen, um sowas Lederartiges herzustellen. Das ist noch nicht sehr verbreitet und fängt gerade alles erst an, aber da ist auf jeden Fall was in Bewegung.
Der Elektrowagenpionier Tesla aus den USA verzichtet auf Lederbezüge in den Autos bei den Sitzen und setzt auf veganes Kunstleder. Ob das jetzt dann so die 1A-Alternative ist, eine Einschätzung dazu von unserer Reporterin Verena von Kaltz.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wie soll die EU mit den Geflüchteten umgehen, die nach Europa kommen und zum großen Teil über das Mittelmeer dann in Italien landen? Dafür gibt es nach wie vor keine echte Lösung. Es ist ja noch nicht mal klar, wie die EU die Menschen, die vor 2 Jahren gekommen sind, auch zu uns, auf die Mitgliedstaaten verteilt. Ungarn und die Slowakei hatten ja gegen den Beschluss des EU-Rats geklagt, dass sie bestimmte Flüchtlingsquoten einhalten müssen. Heute hat dann der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs eine Empfehlung ausgesprochen. Thomas Otto ist unser Korrespondent in Brüssel, kann uns mehr dazu sagen. Thomas, zu welcher Einschätzung ist denn der Generalanwalt gekommen, was jetzt die Umverteilung von Flüchtlingen auch nach Ungarn und der Slowakei angeht?
Also kurz gefasst kann man sagen, diese Entscheidung, die der Rat 2015 getroffen hat, die war rechtmäßig und damit empfiehlt der Generalanwalt, diese Klage von Ungarn und der Slowakei abzulehnen. Die hatten ja wiederum eine ganze Liste mit Klagegründen eingereicht, wo sie eben argumentieren, diese Entscheidung damals, die ist rechtswidrig zustande gekommen. Es hätte da ein ganz anderes Verfahren geben müssen. Also man argumentiert da mit Formfehlern und man sagt, das Ganze war überhaupt nicht verhältnismäßig. Also das ist ja so ein Grundsatz, dass Gesetze oder Regeln, die man erlässt, auch ein gewünschtes Ziel erreichen können müssen oder dafür geeignet sein müssen. Und das sei eben überhaupt nicht geeignet gewesen dafür. Italien und Griechenland sollten ja bei der Versorgung der Flüchtlinge entlastet werden und das hätte eben gar nichts dazu beigetragen. Ja, und der Generalanwalt sagt eben, all diese genannten Kritikpunkte, die sind unberechtigt.
Und wie begründet er das? Warum sind die unberechtigt?
Na, er sagt erstmal, diese Entscheidung im Rat, dass die dort gefallen ist, das ist vollkommen richtig. Das ist kein Gesetz, sondern ein einfacher Rechtsakt. Das Ganze ist ja auch zeitlich befristet. Ne? Das gilt ja von September 2015 bis September 2017. Also gilt das auch gar nicht mehr so lange. Und es war vollkommen richtig, wie man vorgegangen ist. Der Rat musste nicht einstimmig entscheiden. Da reichte so eine Mehrheit, eine sogenannte qualifizierte Mehrheit. Das ist von daher ganz wichtig, weil ja damals Ungarn, Tschechien, die Slowakei und Rumänien gegen diese Verteilung gestimmt hatten und überstimmt wurden. Und der Generalanwalt sagt, das Ganze ist auch verhältnismäßig. Es ist eben geeignet, Griechenland und Italien zu entlasten. Wenn das nicht funktioniert, dann liegt das nicht an der Grundidee dieser Verteilung, sondern dann liegt das daran, dass manche Staaten einfach nicht mitmachen. Und dazu gehören ja bekanntermaßen Ungarn und die Slowakei selbst.
Wie ist das denn jetzt? Also der Generalanwalt hat sich da jetzt positioniert. Er hat eine Empfehlung ausgesprochen. Ist die denn überhaupt rechtlich bindend?
Nein, die ist nicht bindend, aber es ist einfach ganz oft so, dass die Richter dieser Position folgen, weil es ja auch ein juristischer Experte ist, der das darlegt. Wir hatten heute einige Urteile und da gab es auch wieder ein Beispiel, wo der Richter ein ganz anderes Urteil gefällt hat, als der Generalanwalt vorgeschlagen hat. Letztendlich spielt das Ergebnis aber eigentlich gar keine Rolle mehr, denn dieses Urteil, das kommt frühestens nach der Sommerpause im September und am 26. September, da läuft das Relocation-Programm sowieso aus. Da haben wir dann ein bisschen mehr als 25.000 Flüchtlinge, die dann aus Griechenland und Italien in der EU verteilt wurden, von den ursprünglich 160.000, die mal vorgesehen waren. Oh ja, wenn dann das Ende des Programms kommt, endet auch die Verteilung. Und von damit haben dann Ungarn und die Slowakei das Problem, Flüchtlinge aufnehmen zu müssen, haben sie dann erfolgreich ausgesessen.
Der Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs hat sich heute positioniert. Er sagte, auch Ungarn und die Slowakei müssen Flüchtlinge aufnehmen. Einschätzungen dazu von unserem Korrespondenten aus Brüssel, Thomas Otto. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und das hier ist eine Geschichte, die klingt erstmal ein bisschen spooky. Ein New Yorker Polizist, der im Dezember 2014 erschossen worden ist, der ist Vater geworden. Und zwar jetzt, also 3 Jahre später. Verena von Keitz, du hast dir das nochmal genauer angesehen für uns. Also das klingt ja wirklich mehr als eigenartig im ersten Moment, aber es gibt natürlich eine Erklärung dafür, ne?
Ja, die Reproduktionsmedizin hat hier natürlich eine Rolle gespielt, denn die Witwe von Pai Hia Chen hat jetzt eine Tochter bekommen, wie die New Yorker Polizei mitgeteilt hat, durch künstliche Befruchtung mit dem Sperma ihres getöteten Ehemannes. Der Fall hatte vor 3 Jahren in den USA für sehr viel Aufruhr gesorgt, weil der Polizist im Dienst erschossen worden war, als er mit einem Kollegen im Polizeiwagen saß. Es gab keine Vorwarnung, gar nichts, gar keine Konfrontation mit dem Täter. 32 Jahre alt ist er damals gewesen. Seit 7 Jahren war er im Polizeidienst und auch erst seit 3 Monaten verheiratet. Und die Ärzte, die ihn versorgten, als er im Sterben lag, die haben in dem Moment auch über die Zukunft mal nachgedacht für die Ehefrau, was ich erstaunlich finde.
Da habe ich auch gedacht, das ist ein ungewöhnlicher Gedanke, gerade von Ärzten in dem Moment.
Ja,
wie sind die darauf gekommen?
Sie haben einfach sie gefragt, ob sie das Sperma ihres Mannes sichern sollen, eben für den Fall, dass sie sich später dazu entscheidet, doch noch ein Kind von ihrem Mann zu bekommen durch künstliche Befruchtung. Und sie hat dann eingewilligt und von der Möglichkeit 2 Jahre später Gebrauch gemacht.
Also in den USA ist es möglich, bei uns aber nicht.
Ja, genau. Also hier in Deutschland sieht man an einem aktuellen Fall, dass das ein bisschen anders gesehen wird. Da hatte eine Witwe darauf geklagt, nach dem Tod ihres Mannes mit seinem Sperma eine künstliche Befruchtung durchführen zu dürfen. Und das wurde ihr verwehrt, obwohl der Mann das Sperma vor seinem Tod für eine künstliche Befruchtung zur Verfügung gestellt hatte. Aber es gab eben den Hinweis auf sein Persönlichkeitsrecht, dass man nicht mehr genau wüsste, wie seine Meinung jetzt wäre. Und deswegen wurde es sozusagen untersagt.
Ein New Yorker Polizist ist Vater geworden, 3 Jahre nach seinem Tod. Es ist eine Tochter geworden und sie ist gesund. Und die New Yorker Polizei freut sich mit der Mama.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Die Männer in der westlichen Welt haben immer weniger Spermien. Das hat ein internationales Forscherteam herausgefunden. Die Wissenschaftler haben Daten aus anderen Studien ausgewertet. Ihnen ging es um die Spermienanzahl von nachweislich fruchtbaren Männern, die also schon mindestens ein Kind gezeugt hatten. Demnach ist die Spermienanzahl fruchtbarer Männer in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland zwischen 1973 und 2011 um mehr als die Hälfte gesunken. Die Gründe für den Rückgang sind noch unklar. Eine mögliche Erklärung wäre, dass Männer heute älter sind, wenn sie eine Familie gründen. Aber auch das Handy in der Hosentasche ist unter den Verdächtigen. Wirklich Sorgen machen sich die Mediziner wegen der rückläufigen Spermienanzahl übrigens nicht. Denn von der Grenze zur Zeugungsunfähigkeit sind die Männer in den Industrieländern noch weit entfernt. Wie hört sich Aufregung an? Egal ob Laubfrosch, Schwein oder Alligator, für Aufregung scheint es eine Art universellen Sound zu geben. Über alle Artgrenzen hinweg. Das hat ein internationales Forscherteam herausgefunden. Menschen sind laut den Forschern in der Lage, diese Aufregung bei Tieren anhand von Lauten zu erkennen. Dabei ist es egal, ob die Menschen Chinesisch, Deutsch oder Englisch als Muttersprache sprechen. Den Grund für diese Fähigkeit sehen die Forscher in der Evolution. Zu erkennen, ob die Tiere in der eigenen Umgebung vor einer Gefahr warnen, sei für das Überleben von Menschen essentiell gewesen. Die Forscher hatten die Laute von 9 verschiedenen Wirbeltieren gesammelt, darunter Echsen, Vögel und Säugetiere, und die Geräusche ihren Probanden vorgespielt. Die waren in der Lage, anhand der Aufnahmen zu erkennen, ob die Tiere aufgeregt waren oder nicht. Dass Augenzeugen oft unzuverlässig sind, das wissen Kriminologen schon seit längerem. In den USA allein sind in den letzten Jahren mehr als 350 Fälle bekannt geworden, in denen Unschuldige verurteilt wurden, weil sie von Augenzeugen oder Opfern als Täter identifiziert wurden. Eine Expertenkommission hat jetzt versucht herauszufinden, wie es zu solchen Fehlern kommen kann. Sie sagen, viele Augenzeugen erinnern sich an eine Tat oder an einen Täter nur lückenhaft. Ihr Hirn füllt die Erinnerungslücken dann mit Vorurteilen. Zum Beispiel berichten Zeugen eines Banküberfalls oft, dass der Täter eine Waffe hatte, auch wenn das gar nicht der Fall war. Aber es gibt eben eine weit verbreitete Vorstellung, dass Bankräuber bewaffnet sind. Erinnerungen verändern sich außerdem im Laufe der Zeit. Zum Beispiel, wenn Zeugen immer wieder von einem Ereignis erzählen sollen oder wenn ihre Aussage in Frage gestellt wird. Die Experten raten deshalb, die Aussagen von Augenzeugen vor Gericht mit Vorsicht zu genießen und möglichst nur die erste Aussage eines Zeugen als Beweismittel zuzulassen.
Deutschlandfunk Nova.
Wandern hat für mich sowas, also ich finde es öde. Ich finde es einfach wahnsinnig, wahnsinnig öde. Verena, was sagst du? Da kannst du wandern? Bist du Fan? Oder?
Ich mache das nicht so oft, aber wenn ich es mal tue, dann bin ich ganz angetan davon.
Findest du es richtig
gut? Also wirklich
gut?
Den ganzen Tag rumzulaufen, erstmal so schön kaputt und kann abends ganz viel Käsebrot essen.
Ja, gar Kaiserschmarrn. Stimmt, das kann man machen. Also ich glaube, bei mir hängt es einfach damit zusammen, meine Eltern sind nie mit uns ans Meer gefahren. Nie. Sondern immer nur in die Berge. Und es war irgendwie auch ganz schön da. Aber dieses Wandern, bergauf, bergrunter, fand ich als Kind einfach nicht so prickelnd.
Als Kind immer doof.
Oder? War ein bisschen öde. Vielleicht sollte ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben, vielleicht sollte ich es nochmal versuchen und danach bin ich Fan. Oder total ernüchtert. Denn auf Premium-Wanderwegen ist natürlich nichts zufällig. Also nicht die tolle Abwechslung, die ihr da habt oder der Fluss, der euch am Anfang begleitet oder das bisschen Wald, das sich so rundherum säumt um euren Wanderweg. Und natürlich ist es auch kein Zufall, dass ihr genau das gerade heute bei uns hört. Denn wir feiern den Deutschen Wandertag.
Wir gehen ja jetzt beide, ne?
Ja.
Aber wie ist es denn mit Wandern?
Wandern? Oh, relativ selten.
Früher bin ich viel gewandert, aber jetzt eigentlich nicht mehr.
Deutscher Wandertag 2017. Ich habe gelernt, man kann die Wanderer einteilen, je nachdem wie viel oder weswegen sie wandern. Und ich habe heute viele sogenannte potenzielle Wanderer getroffen. Die finden Wandern grundsätzlich gut, tut's dann aber doch nicht.
Ich gehe höchstens mal mit meiner Familie im Urlaub wandern. Aber ansonsten komme ich nicht so dazu.
Ja, mehr machen wir auch selten, aber ich würde es schon mal gerne machen.
Zu viel Stress, zu wenig Zeit, aber genau dafür ist Wandern doch da, oder?
Wir kommen nur noch selten wirklich in die Natur und daraus hat sich eine ganz neue Sehnsucht entwickelt, zurück zur Natur. Kopf frei bekommen, Stress entlasten, wieder mal ich selbst sein dürfen und von der Technik und dieser nicht eigenen Welt wegzukommen.
So erklärt Jochen Becker das. Er ist zweiter Vorsitzender des Deutschen Wanderinstituts und auch hauptberuflich Planer von Wanderwegen. Er und seine Mitstreiter sind dafür verantwortlich, dass mal wissenschaftlich untersucht wurde, warum die Leute überhaupt wandern.
Top 1 ist Naturerleben, natürliche Stille. Top 2 ist mit Freunden und Bekannten unterwegs sein. Und Top 3 ist etwas für die Gesundheit tun.
Ältere denken dabei an Herz-Kreislauf und Gelenke. Jüngere an Stressabbau. Diese Informationen fließen in Planung und Konzeption von Wanderwegen ein und verändern das Wandern selbst.
übertrieben, jeder Schritt ein neues Erlebnis.
Das wäre der Anspruch an sogenannte Premium-Wanderwege.
Man möchte Aussichten, Felsen, Schluchten, Gewässer, Seen, etwas Wald, Waldränder, also die Abwechslung.
Als ich vor 4 Jahren mal auf dem Eifelsteig unterwegs war, da dachte ich noch, dass mich der Weg hier an landschaftlicher Schönheit vorbeiführe, das sei Zufall.
Nein, das ist kein Zufall.
Eifelsteig, Rothaarsteig, Rheinsteig, alles Premium-Wanderwege, jeweils mit garantierter Abwechslung. Damit das klappt, fängt der Planer zunächst an mit der topografischen Karte.
Dann macht man sich eine sogenannte Nulllinie auf möglichst vorhandenen Wegen und Pfaden und geht dann ins Gelände und schaut sich an, ob sich's im Gelände genauso darstellt und muss möglicherweise auch mal einen neuen Pfad anlegen. Also besonders geschätzt sind Waldränder und tolle Aussichten.
Waldränder, wohlgemerkt, nicht Wald.
Das Rotkäppchen-Syndrom steckt vielen auch in den Köpfen. Also dieser Mythos, wir lieben unseren Wald, dann kommt aber das Aber, bitte nicht so lange, lieber doch der Waldrand, weil ich mich in dem Wald eher unsicher und ängstlich fühle.
Das mit dem Waldrand hat möglicherweise mit unserer Geschichte zu tun, als Jäger und Sammler. Freie Sicht auf zu jagendes Wild, gute Übersicht, ob Feinde kommen, und die Rückzugsmöglichkeit im Fall der Fälle, direkt dabei.
Und Wasser war sowieso zum Trinken überlebensnotwendig. Und es mag durchaus sein, dass das, was wir früher als notwendig empfunden haben, heute noch als schön empfinden.
Und genau solches Wissen fließt dann eben in Planung und Ausbau von Wanderwegen ein. Es fallen dabei Begriffe wie Dramaturgie und Inszenierung. Beispiel: Wanderweg trifft Fluss.
Sie haben das Erlebnis des Wassers, haben Sie eher, wenn Sie gegen das Wasser laufen. Vor allen Dingen dann, wenn Sie in eine Schlucht hineingehen und auch noch ein paar Kaskaden haben, über die das Wasser runterkommt.
Engmaschige Beschilderung, GPS-Koordinaten auf der Homepage, möglichst hoher Anteil an natürlichem Untergrund. An alles ist gedacht. Und weil in der Befragung Rundwanderwege beliebter sind als Streckenwanderwege, komme ich am Ende wieder da raus, wo ich losgegangen bin. Rundum sorglos wandern mit garantierter Attraktionsdichte. Klingt ein wenig nach Disneyland.
Ich persönlich liebe beides. Ich lasse mich gerne mal leiten und führen, wo ich nur noch genießen muss. Machen übrigens die allermeisten am liebsten. Und ich persönlich liebe dann auch als Planer von Wanderwegen ganz neugierig durch die Gegend zu streifen und zu gucken, wo führt denn der Pfad hin, wo komme ich denn da raus. Das ist auch spannend, aber das machen die wenigsten.
Und was mache ich? Ach, ich würde, glaube ich, erstmal so einen Premium-Wanderweg versuchen zumindest, wo ich ja doch kein echter Wanderfan bin. Vielleicht geht's euch genauso, vielleicht findet ihr es auch generell super. Unser Reporter Stefan Beuting war auf jeden Fall mal zu Fuß unterwegs heute und hat einen kleinen Wandertag gemacht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir hören jeden Tag Nachrichten aus Mosul oder aus Aleppo. Wir hören, wie die Menschen dort leiden unter dem Krieg. Aber nicht nur die Menschen leiden, sondern auch die Tiere in diesen Kriegsgebieten. Denen geht's nicht gut. Zum Beispiel den Zootieren. Tierschützer haben jetzt aus einem Zoo in der Nähe von Aleppo, eine der am heftigsten umkämpften Städte im syrischen Bürgerkrieg, mehrere Raubtiere gerettet. Verena von Keitz, du weißt auch welche, nämlich?
Also die Tierschutzorganisation Vier Pfoten hat 3 Löwen, 2 Tiger, 2 Schwarzbären und 2 Hyänen geholt. Und jetzt sind sie auf dem Weg in ein Schutzzentrum in der Türkei.
Und wie geht's den Tieren?
Also die Tiere waren nach Angaben der Tierschützer sehr erschöpft, halb verhungert und dehydriert. Und viele der Zootiere haben die Kämpfe in Aleppo gar nicht überlebt. Der Leiter der Mission, der Tierarzt Amir Khalil, hat auch gesagt, der anhaltende Krieg habe einfach seine Spuren bei den Tieren hinterlassen. Der kennt sich mit dem Thema aus. Er hat im April dieses Jahres eine Bärin und einen Löwen aus einem Zoo in Mosul befreit und nach Jordanien gebracht. Und er hat uns auch davon erzählt in unserer 100-Sendung, wie schwierig der Transport der Tiere war.
Die Tiere sind seit 8 Tagen in den Transportkäfig, so dass es sehr, sehr schwer für die Tiere. Wir können die futtern, Wasser, und wir warten immer noch auf eine Militärgenehmigung oder ein Wunder passiert.
Genau, also man hört in dem Stück sehr gut, wie schwierig das eben dann auch ist, weiterzukommen. Aber die Tiere sind gut in Jordanien angekommen.
Es lohnt sich auch unbedingt nochmal, sich diese 100-Geschichte anzuhören, wie die Rettung von diesen Tieren abgelaufen ist. Tierschützer haben Zootiere aus Aleppo befreit und die 100 aus dem Zoo bzw. den befreiten Tieren aus dem Zoo in Mosul, die findet ihr wieder bei uns auf deutschlandfunknova.de und dann in der 100.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Welche Rolle hat Beate Zschäpe bei den Morden des nationalsozialistischen Untergrunds gespielt? Das ist ja eine der zentralen Fragen im NSU-Prozess. Die Oberstaatsanwältin Annette Greger von der Bundesanwaltschaft hat heute in ihrem Plädoyer ganz klar gemacht, Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte, hatte eine zentrale Rolle beim NSU. Die Oberstaatsanwältin setzt sich jetzt schon seit Jahren sehr intensiv mit Zschäpe auseinander. Sie kennt jede ihrer Aussagen bis ins Detail. Sie weiß sogar, welche Shampoo-Marke die ist, die Beate Zschäpe benutzt. Über Annette Greger habe ich gesprochen mit Holger Schmidt, der beobachtet für uns den NSU-Prozess von Anfang an. Und ich wollte von ihm wissen, wie intensiv sich Annette Greger denn als Oberstaatsanwältin mit Zschäpe beschäftigt hat.
Extrem intensiv, kann man ohne Übertreibung sagen. Es gab ein enges Kernteam bei der Bundesanwaltschaft, das den NSU-Fall aufgerollt hat. Das ist ein, man muss sich das so vorstellen, die Bundesanwaltschaft ist unterteilt in Referate, die jeweils von einem Bundesanwalt geführt werden. Und dann sind in den jeweiligen Referaten 2 oder 3 Oberstaatsanwälte beim Bundesgerichtshof und darunter dann noch Staatsanwälte und wissenschaftliche Mitarbeiter, die zuarbeiten. Und das Referat von Herbert Diemer, zu dem auch Annette Greger gehört, die waren von Anfang an zuständig für den NSU-Fall. In der Anfangsphase haben da sehr viele andere Staatsanwälte aus der Bundesanwaltschaft noch mitgearbeitet. Aber von Anfang an war es Annette Greger, die sich eben ganz besonders um Beate Zschäpe gekümmert hat und alles zusammengetragen hat, was die Ermittlungen zu ihr ergeben haben. Und auch in der Hauptverhandlung in den vergangenen 4 Jahren immer wieder die Komplexe bearbeitet hat, die eben Beate Zschäpe betroffen haben.
Und wenn sie sich jetzt so intensiv eben mit Zschäpe beschäftigt hat, welches Bild zeichnet sie eben auch in ihrem Plädoyer?
Sie zeichnet ein sehr deutliches Bild, aber sie versucht vor allen Dingen auch bei dieser Zeichnung des Bildes von Beate Zschäpe immer sehr herauszustreichen, was daraus aus der Hauptverhandlung und aus den Ermittlungen eben gewonnen werden konnte und wie sehr das dann doch im Widerspruch zu dem steht, was Beate Zschäpe selber vor Gericht teilweise gesagt hat. Das ist eigentlich das richtig Interessante daran, dass auf der einen Seite eben ein Bild gezeichnet wird einer sehr entschlossenen Frau, die zusammen mit den beiden anderen, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos, die ganze Zeit im Untergrund gelebt hat und diese verschworene Gemeinschaft gebildet hat, aus der heraus dann eben auch die Morde begangen sind. Und auf der anderen Seite nutzt das Annette Greger immer wieder, um eben auch die Argumente zu nehmen, die von Beate Zschäpe selber gekommen sind. Zum Beispiel, dass sie sagte, ich habe von den Morden ja immer nur im Nachhinein erfahren und ich habe die immer auch nicht gut gefunden. Und die Uwes haben das ja ganz alleine getan und haben gedroht, wenn ich sie verrate, werden sie sich töten und das habe ich aus Liebe nicht getan. Und diese ganzen Aussagen, die seziert sie mit einem feinen Skalpell, wirklich haarklein, und sagt dann immer, das kann nicht stimmen, weil. Und das steht im Widerspruch, weil, und argumentiert dann eben beispielsweise, dass Beate Zschäpe von dem Sprengstoffanschlag in Köln mit den vielen zum Teil schwerst verletzten Leuten erst hinterher erfahren haben will. Es aber Urlaubsbilder gibt von den dreien, die klar datierbar sind, die 2 Tage später stattgefunden haben. Und da fragt sie dann natürlich, wie kann denn das zusammenpassen?
Und das ist auch der Grund, warum sie heute klargemacht hat, also Annette Greger, dass eben für sie Zschäpe eine sehr zentrale Rolle spielt bei den Morden des NSU.
Das hat immer wieder im Prozess auch eine große Rolle gespielt und das war genau das, was sie heute eben in ihrem Plädoyer nochmal richtig zusammengetragen hat auf die ganzen einzelnen Momente in ja vielen Jahren im Untergrund, dass es immer wieder Punkte gegeben hat, die sie dann einzeln eben beschrieben hat, wie man zum Beispiel Ausweise besorgt hat, wie man Gesinnungsgenossen dazu gebracht hat, eigene Ausweispapiere für das Trio herzugeben. Man ist dann zu Einwohnermeldeämtern gegangen und hat eben versucht und war damit ja auch mehrfach erfolgreich, dass man von einem Unterstützer den Ausweis genommen hat, aber mit einem Foto von einem der Terroristen versehen und einen neuen Ausweis beantragt hat, um so also eine Art Deckidentität zu bekommen. Und da hat Annette Greger sehr ausführlich beschrieben, anhand von einem konkreten Beispiel, wie bestimmend sie dabei war, dass sie dann mit dem Unterstützer, der hier auch angeklagt ist, der Holger G., wie sie mit dem dann tatsächlich bis zum Fotografen gegangen ist und sichergestellt hat, dass der auch das Passfoto richtig macht und dann mit ihm zum Einwohnermeldeamt gegangen ist und all diese Dinge eben keinesfalls dem Zufall oder oder den Unterstützern überlassen hat, sondern selber tatsächlich die maßgebliche Person war.
Annette Krieger ist die Bundesstaatsanwältin und sie beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit der Hauptangeklagten im NSU-Prozess Beate Zschäpe. Infos dazu von Holger Schmidt. Das war die Redaktionskonferenz für heute Abend, Mittwochabend. Und wir hören uns sehr gerne wieder morgen schon am Donnerstagabend ab 18.15 Uhr. Andere Menschen sagen auch 17:45 dazu. Verena von Keitz und ich wünschen euch einen schönen Abend.
Aber sehr schön.
Aber sehr schön und wir freuen uns schon auf morgen. Ich bin Sonja Meschkat. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.